Liebe Zuhörer zu Hause an euren Hörgeräten oder wo immer ihr uns hört, ihr hört das ABS-Magazin heute leider mal ohne Jingle, denn der Jingle ist zu Hause geblieben. Aber das soll uns nicht hindern, für euch trotzdem eine Stunde ABS-Magazin zu machen. Und wir haben auch Gäste natürlich, wie das zum ABS-Magazin gehört, im Studio. Und wir werden zum einen über die Wohnraumsituation in Frankfurt sprechen, Gentrifizierung. Das ist ja ein Thema, das ihr immer wieder bei uns hören könnt. Und wir haben dann noch einen anderen, zwei Gäste und der zweite Gast, die ich dann noch vorstellen werde, auch wird mit uns sprechen über das Stadtlabor, das historisch in Zusammenarbeit mit dem Historischen Museum hier in Frankfurt passiert. Und nach der Musik geht's dann auch gleich los. So, das war das Intro fürs ABS-Magazin. Heute mal ganz kurz und für euch im Studio sind heute der liebe Erik. Sag mal Hallo Erik.
Hallo Erik.
Sehr gut und der Erik wird die Technik machen. Mein Name ist und bleibt und wird hoffentlich auch immer noch sein Nils Schmidtke und wir haben heute Gäste im Studio. Ich nenne erst einmal die Dame, auch wenn sie später drankommt. Das ist die Pune Henning. Hallo Pune, grüß dich. Wir haben uns auf das Du geeinigt. Sie hat noch kein Mikrofon. So, jetzt darfst du nochmal
Hallo.
Hallo. Und natürlich den Patrick.
Hallo.
Hallo Patrick. Ja, das heutige Thema, weshalb wir dich eingeladen haben, ist die Stadt und die Situation auf dem Wohnungsmarkt und in der Wohnungswirtschaft. Und die Mieten steigen. Die Wohnungen, erschwingliche Wohnungen werden immer weniger in der Stadt und wir haben halt jetzt ein bisschen recherchiert, wer so wieder was macht, weil die Zeit, seitdem wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, ist auch schon eine Weile her. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz erzählen, für wen du jetzt heute hier bei uns bist.
Ja, genau. Also danke, dass wir eingeladen wurden. Ich bin praktisch in so einer Gruppe, wir haben uns irgendwie gegründet, jetzt nach den durch die Repression von kreativem Protest zu diesem Thema, Verdrängung, Gentrifizierung, aus immer wieder aktuellem Anlass, jetzt im März zum Beispiel wurde am Campus für ganz kurze Zeit ein Haus besetzt, das hat sich Leerstelle genannt.
Die Vogtstraße war das,
die
ne?
Vogt, genau.
Hat auch damals berichtet, glaube ich, ja.
Ah, sehr gut. Genau, und da sind halt die Menschen, die da drin geblieben sind, jetzt von Repressionen betroffen. Es wird bald schon die ersten Verhandlungen geben und 600 Euro Strafe wurde schon zum Teil pauschal angesetzt. Und dafür, dass das irgendwie einfach echt kreativer Protest von einem wichtigen Thema war, dachten wir uns, kann ja nicht sein. Wir wollten jetzt mal ein bisschen was starten. Und morgen geht's ja schon los mit einer Demo zum Thema Raum statt Repression. Mhm. Und die startet um 18.30 Uhr an der Bockenheimer Warte. Und weitere Sachen sind aber auch noch in Planung.
Vielleicht kann man trotzdem nochmal erläutern. Also die Mieten steigen, beziehungsweise Wohnraum wird in Eigentum umgewandelt. Bisher Quartiere, die Menschen vorbehalten waren oder in denen Leute gewohnt haben, die jetzt kein so hohes Einkommen haben, sind in den Fokus der Begehrlichkeiten gerückt. Ist das für euch auch ein Thema? Ist das auch eines der Themen, die angesprochen werden sollen, neben der Kriminalisierung, Diskriminierung von Protest?
Klar, also das gehört ja total zusammen. Also der Protest richtet sich ja genau gegen dieses Problem, dass einfach eigentlich schon genug Wohnraum da ist. So ein typisches Problem im Kapitalismus ist eigentlich immer genug da, es wird halt nur nicht verteilt.
Das Verteilungsproblem,
und,
ja.
Genau, und da genügt schon ein Blick auf den Leerstandsmelder zum Beispiel im Internet. Dann sieht man, wo eigentlich überall was freisteht und gleichzeitig müssen Menschen auf der Straße schlafen oder die Mieten steigen. Und gerade in Frankfurt ist es halt besonders krass. Und dass dann auch noch so dagegen vorgegangen wird, das kann eigentlich überhaupt nicht sein. Hm. Vor allem, weil die ABG Holding ist ja auch eine städtische Gesellschaft und schreibt sich irgendwie auf die Fahne, dann auch noch so sozial zu handeln und gleichzeitig, ja, ist halt genau das Gegenteil der Fall.
Ja gut, die Stadt hat ein Defizit und dieses Defizit muss irgendwie gefüllt werden und da diese Holding der Stadt gehört, wird wahrscheinlich auch da Geld fließen müssen, um den städtischen Haushalt zu sanieren. Also das ist eigentlich meistens so, wenn eine Stadt eine Holding hat, dann müssen die Geld erwirtschaften, das dann den Stadthaushalt mit ausgleicht. Was mich jetzt noch interessieren würde, ist die Geschichte um das Philosophikum. Da haben wir ja vor einigen einiger Zeit die Erfolgsmeldung hier bei Radio X verlauten lassen können, dass das Philosophikum denjenigen versprochen wird, die es haben wollten und da ein besonderes Wohnprojekt etablieren wollten. Aber da war eine Hürde, dass 2 Millionen angezahlt werden mussten, um das zu kaufen. Und da gab es ja auch so eine Fundraising-Aktion. Kannst du dazu was sagen? Läuft das noch? Gibt es da Erfolge zu verberichten?
Ich kann da nicht so viel zu sagen, aber soweit ich weiß, waren das 6 Millionen, glaube ich, die zumindest dann im Endeffekt gezahlt werden sollen. Und das ist halt ein Beispiel, wo man so sieht, wenn man irgendwie diese Verhandlungsschiene läuft, dann läuft man ziemlich ins Leere, dann dauert es jahrelang. Gibt es diese Initiative Offenes Haus der Kulturen? Mhm. Was passiert mit dem Campus in Bockenheim? Ja, was passiert damit? Im Endeffekt weiß man es nicht, weil man wird immer so auf die lange Bank geschoben beim Philosophikum. War das eben auch so, die hatten einen sehr detaillierten Plan vorgelegt, ein solidarisches Wohnprojekt, total gut ausgearbeitet, und dann kamen immer wieder so kleine Problemchen auf, und im Endeffekt sollen sie jetzt halt irgendwie 6 Millionen Euro für dieses alte Haus zahlen, wo man sich nur fragt, ja okay, das ist irgendwie ein anderes Haus, was auf dem Campus stand, das Ivy wurde für 1 Million an den Investor verkauft, irgendwas läuft da ein bisschen schief. Ja. Man gewinnt den Eindruck, dass sie gar nicht wollen, dass da Leute wohnen.
Also zumindest nicht solche Leute.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, da könnten ja langhaarige und Stromgitarrenspieler und Haschspritzer einziehen. Wobei das natürlich ganz anders ist. Also wir haben darüber auch schon berichtet, die Gruppen, die da mit dabei sind, sind Gruppen, die eigentlich von öffentlichem Interesse sind und auch aus dem Stadtteil kommen. Gut, du hattest gesagt, ihr macht jetzt also eine Aktion morgen. Das war am Anfang, aber vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wie soll die noch mal aussehen?
Ja, also morgen ist einfach erstmal eine Demonstration, die dann durch die Stadt läuft. Wir starten um 18.30 Uhr an der Bockenheimer Warte. Und ja, das soll so ein bisschen der Auftakt sein zu mehreren Aktionen. Ende September, am 27. Wird es auch noch mal einen Rave dazu geben, zum gleichen Thema. Und ansonsten, glaube ich, wenn man sich im Internet informiert, wird man dann sehen, was passiert. Ah, genau, am 11. September ist auch schon der erste Prozess hier in Frankfurt im Gericht. Also wird jemand, der im Haus war, in der Georg-Volk-Straße, dann vorgeführt, und bleibt die Frage, was dabei dann rauskommt. Normalerweise werden solche Sachen eigentlich fallen gelassen, weil es halt wirklich eine Geringfügigkeit ist und auch nichts passiert ist, außer der Schaden, den die Polizei bei der Räumung gemacht hat. Da kann man sich schöne Bilder im Internet anschauen mit dem Rambock und so weiter.
Mhm. Ihr habt auch eine Internetseite, das ist raumstadtrepression.blogspot.eu. Genau. Ich sag's nochmal, das ist ein bisschen ein sperriger Name, aber Raumstadtrepression in einem Wort .blogspot.eu. Und wer sich da informieren will, der kann das auf dieser Seite tun. Ja, wir bleiben an dem Thema dran und wir stehen in Kontakt mit euch. Und ich danke dir, Patrick, dass du da warst.
Ja, danke auch.
Und wir geben uns jetzt nochmal ein kleines Stückchen Musik und dann geht's auch gleich weiter mit unserem nächsten Gast. Ja, wir sind zurück im Studio hier bei Radio X, und was ihr jetzt gehört habt, war Geschichte wird gemacht von Revpolk, und das ist auch der Aufhänger sozusagen für den nächsten Beitrag, für unseren nächsten Gast. Ich möchte Pune Henning nochmal begrüßen. Hallo Pune.
Herr Romling, hallo.
Herzlich willkommen bei uns im Studio. Du bist Stipendiatin bei der
Polytechnischen Stiftung.
Polytechnischen Stiftung, und du bist die Museumsstipendiatin.
Genau.
Was können wir uns denn darunter vorstellen unter einer Museumsstipendiatin?
Also ich habe ein Museumsstipendium für Migration und kulturelle Vielfalt bekommen. Das ist ein Stipendium, was dieses Jahr zum ersten Mal ausgeschrieben wurde, und zwar gleich 12 Mal in Deutschland. Ausgehend von der Alfred-Töpfer-Stiftung, und dieses Stipendium ist für Menschen, die Migrationshintergrund haben, und wie wir wissen, ist es ja oft doch noch in der Kulturbranche so, dass es eher homogen ist von den kulturellen, also viele Kuratoren haben einfach einen deutschen Hintergrund und man will das so ein bisschen mischen, und dafür möchte man halt gerade Menschen, die quasi Experten sind mit Migration oder mit kultureller Vielfalt, mehr in die in die Kreise hineinholen und die mit einbeziehen.
Mhm. Also es ist ein hehres Ziel eigentlich, aber das ist ja auch irgendwo ein Stigma, das man da bekommt. Was macht dich denn zur Expertin für Migrationshintergrund außer deinem Vornamen?
Ja, also klar, ich habe einen persischen Hintergrund. Meine Mutter ist aus Persien und natürlich ist es so, dass ich bin schon in Deutschland aufgewachsen und ich würde mich jetzt auch eher als Europäerin bezeichnen. Also ich bin in Frankfurt aufgewachsen und in Barcelona.
Okay, gut. Und Barcelona.
Und
ja, okay.
Also es geht, glaube ich, auch darum, dass man einfach diese Kontakte hat. Man hat die Kontakte zu den Communities. Man ist einfach mehr damit vertraut, sage ich mal, kulturell mehrschichtig sich zu bewegen. Und ich glaube, darum geht es jetzt gerade in der Museumsarbeit, weil Museen wollen ja immer mehr auch Museen für alle werden, wie zum Beispiel das Historische Museum Frankfurt, das möchte ein Stadtmuseum für alle werden und auch so wahrgenommen werden. Und deshalb sollen auch einfach immer mehr Menschen aus verschiedenen Kreisen einbezogen werden und ihre Meinung dazu kundtun und auch sich damit identifizieren können. Das ist, glaube ich, die Intention dahinter.
Also du bist eine von 12. Ist da die Auswahl schwierig gewesen? Gab es da viele Bewerberinnen?
Also so richtig beurteilen kann ich das nicht, weil ich ja bei dem Auswahlverfahren nicht dabei war. Aber ich denke, dass es schon einige Bewerberinnen gab.
Doch. Und die Stelle war auch jetzt auf das Historische Museum. Du bist jetzt also auch fürs Historische Museum heute hier ausgeschrieben.
Ja, genau. Ja.
Was hast du denn für eine berufliche Qualifikation? Bist du Historikerin oder, ich weiß es ja, du bist es nicht.
Aber ja, also ich bin Kunstpädagogin und ich habe noch Soziologie, Psychologie und Portugiesisch studiert. Mhm. Ja, und ich habe vorher mit Flüchtlingen gearbeitet, für den VAE Frankfurt und das ist meine Profession.
Und eingeladen haben wir dich heute, also diejenigen, die das Museumsuferfestprogramm von Radio X gehört haben, denen dürfte der Begriff jetzt nicht neu sein, zum Thema Stadtlabor. Das ist eine Zusammenarbeit oder ein Joint Venture mit dem Historischen Museum hier in Frankfurt, das sich ja jetzt auch neu aufstellt. Also das Historische Museum wurde umgebaut oder wird umgebaut noch, ist aber schon offen, also man kann da auch jederzeit hingehen. Ja. Das wurde ich gebeten, von der Corinna Engel nochmal darauf hinzuweisen. Genau. Das Historische Museum ist offen, auch wenn da noch eine große Baugrube ist und da noch was im Entstehen ist, aber es gibt da schon viele Bereiche oder immer noch viele Bereiche, die unangetastet sind von den Bauarbeiten, also gerade die historischen Bauten, die ehemalige Kaiserpfalz, die Römerthermen, das kann man alles noch besichtigen und da gibt es auch Ausstellungen, das nur mal so am Rande erwähnt. Ja, da gibt es also dieses Stadtlabor, vielleicht kannst du mal kurz zu der Idee des Stadtlabors was erzählen.
Genau, also das Stadtlabor unterwegs ist ein Format, das in die Stadtteile geht oder an besondere Orte in Frankfurt, die für die Stadtgeschichte wichtig waren und dort die Menschen auffordert, ihre Perspektive und das, was sie über ihren Stadtteil erzählen möchten, was sie interessiert an ihrem Stadtteil auch kundzutun. Also es geht das Stadtlabor unterwegs geht davon aus, dass die Stadtteilbewohner eigentlich die Experten sind oder die Expertinnen für ihren Stadtteil. Und deshalb soll das mit einbezogen werden, also deren Perspektive.
Und es gab ja jetzt, läuft im Moment noch, ich glaube, bis zum 28. September die Wallanlagen.
Genau.
Also
das Stadtlabor unterwegs in den Wallanlagen.
Das Stadtlabor unterwegs in den Wallanlagen. Also was kann man denn da noch sehen? Da gibt's auch noch Veranstaltungen.
Noch ganz spannende Veranstaltungen besuchen. Einmal am 12. September um 17 Uhr im Historischen Museum Frankfurt mit Hanno Rautenberg von der Zeit, also die Zeitung. Und zwar spricht er über sein Buch Wir sind die Stadt. Und da geht es einfach nochmal ganz stark um diese partizipativen Prozesse. Und deshalb ist das für uns besonders spannend, dass er kommt. Also die können wir wärmstens empfehlen, die Veranstaltung.
Die findet wo nochmal statt?
Im Historischen Museum Frankfurt um 17 Uhr am 12. September.
Also nächste Woche Freitag, glaube ich. Ja.
Genau, und da geht es wirklich auch nochmal um diese Stadtlabor-Debatte. Also was ist das Stadtlabor für die Stadt? Welchen Nutzen und welche Funktion hat es? Genau, und dann gibt es noch eine sehr spannende Veranstaltung am 20. September. Und zwar ist das die Präsentation der Skulptur Müllskulptur, die in Kooperation mit den Parkreinigern der Frieda Schneider und der Künstlerin Gabriele Juwan gemacht wurde, hergestellt wurde. Und diese Skulptur hat sich bisher im ganzen Prozess noch selbst im Prozess befunden. Mhm. Also sie ist noch nicht fertig, sie wird jetzt aber bald fertig sein. Und dann kann man endlich am 20. September das Endprodukt sehen.
Dieser Caged Trash.
Genau, das ist...
Also dieser eingesperrte Müll vor der Frieda, in der Friedberger Anlage.
Ja. Genau, um 15 Uhr kann man das dann in der Friedberger Anlage sehen, in der Höhe des Café Frieda. Ja, damit wollten die Menschen dort, also gerade die Parkreiniger, darauf aufmerksam machen, wie viel Müll eigentlich in den Wallanlagen liegen bleibt. Und dass man natürlich daraus auch irgendwie was machen, schaffen kann. Ich meine, Müll war schon immer ein beliebtes Medium in der Kunst.
Mhm. Ja, also es ist auch erschreckend. Ich war jetzt 2 oder 3 Mal schon da. Das ist also der Müll aus den Anlagen selbst, der dort verwendet wird. Das ist jetzt nicht irgendwas, was beigeschleppt wird, sondern das ist das, was man in den Anlagen findet. Genau, das ist interessant, was da so alles rumliegt im öffentlichen Raum.
Das stimmt. Und man muss sich auch überlegen, dass tatsächlich diese Parkreiniger das tagtäglich aufsammeln. Mhm. Also es gibt Menschen, die für uns die grünen Grünanlagen sauber halten und das kann dann auch wirklich mal gewertschätzt werden.
Ja, und ansonsten wären die Grünanlagen nämlich nicht mehr grün, sondern sie wären vermüllt. Und das nicht nur so ein bisschen, sondern wenn man das anguckt, was bisher da angefallen ist, was in diesen Käfigen drin ist, das ist jetzt von 2 Monaten, ne? Also seitdem die Ausstellung läuft.
Ja, seitdem die Ausstellung läuft, seit Ende Mai, genau.
Mhm. Na gut, das ist ein bisschen mehr wie 2 Monate.
Aber, als 2 Monate, ja.
Also eindrucksvoll. Also wer Zeit und Lust hat und wenn es das Wetter auch mal wieder zulässt, kann man durchaus über den Anlagenring spazieren und man kann dort einiges erfahren. Also einmal dieses Objekt kann man betrachten, es gibt auch noch andere Kunstobjekte, die dort aufgestellt sind, aber es gibt auch gleichzeitig historische Punkte oder Punkte, an denen Geschichte klar gemacht wird, was die mit den Wallanlagen und auch mit der Geschichte Frankfurts zusammenhängt. Also es gibt zum Beispiel hier den Rechneigraben, da gibt es auch diesen Rechneiweiher.
Ja.
Und da gibt's ja auch eine schöne Geschichte, da wird erklärt, wie die Wallanlagen überhaupt entstanden sind, dass also als Frankfurt seine Unabhängigkeit verloren hat, seine Selbstständigkeit und wurde es einem Fürstenherzog zugeschlagen und dieser setzte einen Verwalter ein und der war Initiator für den Bau der Wallanlagen, nachdem also die Wallanlagen in den napoleonischen Kriegen geschliffen wurden, war dort ein Raum, der neu belebt, besetzt werden musste und da hatte dieser Mann die Idee, die Wallanlagen also für die Frankfurter
zu begrünen,
um auch da sozusagen eine Goodwill-Tour für die neuen politischen Verhältnisse herzustellen. Genau. Kannst du da vielleicht nochmal ganz kurz was zu sagen?
Naja, also was daraus entstanden ist, ist die Wallservitut. Das ist quasi das Gesetz, was die Wallanlagen schützt bis heute. Also dass einfach dieser grüne Park, diese grüne Lunge mitten in der Stadt auch nicht bebaut werden darf. Das wird in einzelnen Fällen dann doch zum Teil gemacht. Also da gab es schon Fälle, wo jetzt gerade kürzlich Bäume gerodet wurden für den neuen Hotelbau am Opernplatz. Aber eigentlich ist das quasi ein Schutz für die Grünanlagen, der damals entwickelt wurde, was sehr sinnig ist eigentlich. Ja.
Und Wallanlagen, man wird ja auch außerhalb der Wallanlagen, also von den Wallanlagen ein bisschen weggeführt. Also wir haben zum Beispiel hier im Hof von Radio X und im Theaterhaus, also hier in der Schützenstraße, haben wir auch eine Bushaltestelle. Ich nenne es jetzt mal so, weil diese, als ich das erste Mal gesehen habe und noch völlig unbeleckt von der Idee des Stadtlabors war, wieso haben die hier eine Bushaltestelle? Haltestelle in den Park gebaut. Es hat so ein bisschen was, also gelb-grünlich aufgebaut mit Übersichtstafeln. Wir haben ja auch zu den ehemaligen jüdischen Synagoge, die hier in der Schützenstraße war, gibt es da auch eine Erinnerung.
Genau, da gibt es auch Bilder, die man sehen kann. Und ein Beitrag und auch immer wieder Führungen, also beziehungsweise es gab Führungen durch das quasi alte jüdische Viertel im Ostend. Mhm, ja.
Und hier gibt es auch noch die Führungen. Wie kann man denn an die Führungen rankommen, wenn man das noch möchte?
Also ich glaube, dass die Führungen jetzt nicht mehr stattfinden, weil die Wallanlagen, also dazu kann ich Sie auch herzlich einladen, die Finissage findet schon am 21. September statt. Und da wird auch eine Radtour durch die Wallanlagen stattfinden mit der Kuratorin Sonja Thiel. In dem Rahmen sollen dann auch schon diese Schilder abgebaut werden. Und vorher gibt's noch mal eine Führung auch per Rad von Jochen Ickert durch die Wallanlagen. Also, wenn es Sie interessiert, es gibt überall diese Wanderkarten ausliegen zu Park in Progress. Da stehen noch die letzten Veranstaltungen drin oder auf dem Blog. wallanlagen.stadtlabor-unterwegs.de.
Ja, oder ansonsten, man geht einfach über die Anlagen spazieren,
ja,
und findet dort einen Haufen interessanten Stoff zum Nachdenken und zum Diskutieren.
Genau.
Und vielleicht auch selbst, um selbst nachzurecherchieren, wie ist das denn damals gewesen, was war denn das? Es gibt etliche Dinge, die man auch als alter Frankfurter da neu entdecken kann über die Stadtgeschichte.
Genau, über die Geschichte, und es gibt einfach Impressionen auch von jungen Künstlern, zum Beispiel Club Bleu, einem sehr experimentellen Musikerduo, die Sounds aus den Wallanlagen aufgenommen haben und die dann nochmal gemixt und vertont haben, sodass einfach nochmal ein ganz eigenes Konglomerat an musikalischer Frequenzen entsteht. Also es gibt sehr, sehr diverse Beiträge zu den Wallanlagen, künstlerische, ja, historische.
Das ist ja, glaube ich, auch etwas, was das Stadtlabor auszeichnet, dass man also auch klar macht, Geschichte ist im Progress, also ist eine fließende Sache, und dass wir auch Teil der Geschichte sind und auch auf Geschichte Einfluss nehmen, auch wenn wir das in der Gegenwart vielleicht noch gar nicht so merken, aber wir sind Teil der Geschichte. Und das soll ja auch in dieser Ausstellung deutlich gemacht werden. Ja,
genau.
Bune, dann machen wir jetzt hier an dieser Stelle mal eine Zäsur und lassen uns von Reinhard Grebe mal mit, Moment, Reinhard Grebe, Entschuldigung, Herr Grebe, Reinhard Grebe verzaubern mit dem Lied Präsident. Reinhard Grebe mit Präsident. Und warum ich das jetzt spiele, es passt eigentlich jetzt nicht unbedingt so direkt in den Kontext des Themas, aber ich bin mit unserem Präsidenten überhaupt nicht mehr zufrieden, wenn ich es überhaupt jemals war, vor allen Dingen mit diesem. Er hat sich als Kriegstreiber und Hegemonialist herausgestellt. Bläst schon seit einiger Zeit in die Öffentlichkeit hinaus, dass Deutschland mehr Verantwortung in der Welt übernehmen müsste. Und das bedeutet dann für ihn auch und für die Bundesregierung, sowohl für die SPD und als auch für die CDU, dass man sich in internationalen Konflikten wieder mit mehr einbringen will, und das heißt mit Waffengewalt. Und man blendet völlig aus, dass die Situation, so wie wir sie jetzt in der Welt haben, einfach auch dadurch begründet ist, dass wir in den letzten 50 Jahren Diktatoren, Despoten, Menschenschänder, Folterer unterstützt haben und mit Waffen beliefert haben, Systeme am Leben erhalten haben, damit wir unseren Wohlstand genießen können, oder den Krieg in anderen Teilen der Welt ausgefochten haben, damit wir hier unseren Frieden haben. Und sich jetzt hinzustellen und zu sagen, wir müssten mehr Verantwortung in der Welt übernehmen, und das mit unter Umständen auch mit Waffen, ist in meinen Augen ziemlich pervers und schizophren. Und das ist sozusagen ein persönlicher Kommentar von meiner Seite, den ich an dieser Stelle mal zur aktuellen politischen Lage loswerden wollte und musste. Und nun geht es weiter mit unserem Gast Bune Henning. Bune, jetzt haben wir über die Wallanlagen gesprochen, über das, was momentan ist, und jetzt wollen wir uns unterhalten, was kommt. Also ja, sozusagen die Zukunft, die bald zur Geschichte wird oder zur Gegenwart und dann eventuell Geschichte werden könnte. Es geht ums Gallus.
Ja.
Das Gallusviertel. Da plant das Stadtlabor seine nächste Station.
Genau.
Vielleicht können wir ganz kurz noch erwähnen, die Wallanlagen waren auch nicht die erste Station.
Nein.
Es gab noch ein paar andere Stationen.
Also die erste Station war im Ostend.
Mhm.
Der Zyklus begann 2010 und wurde 2011 die Ausstellung gezeigt im Ostend. Danach kam das Stadionbad, Stadtlabor unterwegs im Stadionbad. Das war 2012 zu sehen. 2013 war das Stadtlabor unterwegs in Ginnheim zu sehen, dann die Wallanlagen, und ja, nächstes Jahr wird das Stadtlabor unterwegs im Gallus zu sehen sein. Der Zyklus hat jetzt schon begonnen, und zwar am 19. Juli war der erste Workshop, zu dem wir eingeladen hatten, um erstmal abzutasten, was interessiert die Leute im Gallus, was ist dort für eine Stimmung und um welche Themen könnte es in dieser Ausstellung gehen, wer könnte Interesse haben mitzuarbeiten und so weiter. Genau.
Wer arbeitet denn mit? Wer will da mitmachen?
Also zu diesem ersten Treffen waren 23 Interessierte da, und zwar auch bunt gemischt, also von Künstlerinnen und Künstlern über Leute aus der SIX, der Stadtteilinitiative Koblenzer Straße, zum Ortsbeirat Gallus, Herr Kreikmann, dann zum Sportkreis Frankfurt, Frau Roos, das Quartier, also Herr Christian Spörse vom Quartiersbüro Gallus war da, und Petra Feeth von der Jugendkulturwerkstatt Falkenheim Gallus, die hat uns quasi dort eingeladen, weil das Stadtlabor unterwegs, das wird nämlich immer eingeladen in die Stadtteile oder an die Orte. Also es treten Leute auf uns heran und fragen, ob wir nicht ein Stadtlabor bei ihnen machen möchten, was ja auch ganz gut ist, weil wir dann nicht so wie die Besetzer kommen, sondern eher halt, ja.
Ist ja auch die Intention des Stadtlabors, die Menschen mit abzuholen, da wo sie wohnen und auch mit einzubinden in das Labor und in die Geschichte. Das ist ja noch im Fluss, die Idee des Stadtlabors. Kann man da schon zeitlich zuordnen, wann das beginnt?
Ja, also es wird jetzt im Laufe des nächsten Jahres oder Dreivierteljahres wird es verschiedene Workshops geben. Also es wird der nächste Workshop, zu dem ich auch alle herzlich einladen möchte.
Also man kann daran auch teilnehmen, also Bürger, die jetzt nicht unbedingt geschichtlich oder sonst irgendwie fachlich vorgebildet sind, sondern Interesse haben, können da mitmachen.
Genau, also eigentlich richtet sich das Stadtlabor unterwegs gar nicht unbedingt an die Geschichte der Stadt, sondern auch an die Perspektiven, also an die Bewohnerinnen, Bewohner, an die Menschen, die Spaß daran haben, zusammenzuarbeiten oder sich mit der Stadt auseinanderzusetzen. Und es geht eigentlich auch um das heutige Gallus. Also was bewegt die Menschen heute im Gallus? Was interessiert sie? Was passiert dort? Und das ist eine große Plattform, um sich zu vernetzen und auch zusammenzuarbeiten. Also deshalb möchten wir, man kann natürlich auch immer einsteigen, also zwischendurch. Natürlich ganz am Ende dann irgendwann nicht mehr, weil irgendwann müssen wir dann die Ausstellungsbeiträge festmachen und auch die Ausstellung wirklich planen. Ne, und dann ist es schwierig, noch einzusteigen. Aber bisher, ich denke mal, in den nächsten Monaten ist es noch möglich. Und alle, die möchten, sind herzlich eingeladen. Die Spaß daran haben, mit uns zu arbeiten, sind herzlich eingeladen zum nächsten, zum zweiten Stadtlabor unterwegs Workshop. Da geht es um die Ideen, also um das Reich der Ideen im Gallus und zum Gallus. Und der Workshop wird am 27. September von 14 bis 18 Uhr in der SIX stattfinden, also in der Stadtteilinitiative Koblenzer Straße. Genau, und da werden auch schon mal ein paar Leute was vorstellen, was sie so an Vorstellungen, Projekten und Ideen haben, die sie im Gallus gerne umsetzen möchten. Und wir werden natürlich auch nochmal das Ausstellungsthema diskutieren.
Die Frau Franziska Mucha und die Corinne Engel, die waren ja jetzt für die Wallanlagen zuständig.
Genau, und Sonja Thiel.
Und Sonja Thiel. Ja. Und dein Kompetenzbereich ist jetzt also das Plan der des Stadtlabors im Gallus.
Genau.
Hast du irgendwelche Vorgaben vom Historischen Museum diesbezüglich? Und wenn ja, wahrscheinlich hast du welche. Oder welche hast du? Oder bist du begrenzt in deiner Arbeit? Kannst du alles machen? Und mit den Menschen, was sie sich wünschen?
Naja, also eigentlich ist es ja so, dass ich quasi diesen Prozess, also mit meiner Kollegin Angela Janelli, koordiniere ich diesen Prozess jetzt. Und es ist so, dass ich letztendlich den Leuten diese Plattform biete oder wir, das Historische Museum, ihnen diese Plattform bieten, wo sie Projekte machen können, wie sie Lust haben. Also natürlich wollen wir uns nicht instrumentalisieren lassen als eine politische Plattform. Außerdem ist es auch so, dass wir budgetmäßig begrenzt sind, weil wir sind ein drittmittelfinanziertes Projekt. Also wir haben Förderer. Und
wer werden denn Förderer?
Also die Sparkasse Frankfurt oder Frankfurter Sparkasse 1822 fördert uns und die aktive Nachbarschaft. Und also das sind schon mal feste Partner und dann müssen wir auch immer wieder neue Mittel akquirieren, damit wir dieses Projekt stemmen können. Das heißt, dass wir nicht jedes Projekt verwirklichen können. Also eigentlich ist es so, dass die Leute schon ein bisschen low budget arbeiten müssen in ihren Projekten oder sich selber Förderungsmittel beschaffen. Da können wir sie einmal unterstützen, indem wir ihnen halt Fördermittel oder Förderstellen, wo sie sich bewerben können, zuspielen. Als auch sehr netterweise hat der Herr Spörhase vom Quartiersbüro Soziale Stadt Gallus angeboten, dass auch Bewohner im Gallus sich natürlich auf den Verfügungsfonds bewerben können und dann Unterstützung bekommen können. Ja, also das ist so ein bisschen eine Einschränkung, würde ich sagen. Also wir können leider nicht alles finanzieren, also beziehungsweise wir können es nicht, die kleinen Projekte nicht finanzieren, aber wir finanzieren dann letztendlich wirklich die Ausstellung, also dass es nachher professionell aussieht, dass wir Gestalter und Grafiker haben, die das alles professionell umsetzen und zwar in Zusammenarbeit mit den Menschen, die mitmachen, den Stadtlaborantinnen und Stadtlaboranten. Ja.
Das ist also so, vielleicht nochmal deutlich zu machen, es geht also zum einen um die Interessenslage der Leute, die im Gallus wohnen. Es soll aber auch eine historische Komponente haben, wahrscheinlich.
Ja, also ist auf jeden Fall willkommen. Ja,
auch zeitgenössisch, also was im Stadtteil passiert. Vielleicht auch, wie der Stadtteil sich gewandelt hat in den letzten 50 Jahren.
Genau.
Also voranschreitende Rationalisierung sind ja viele Industrien da verschwunden, also von Adlerwerken angefangen über Telenorma und die dort ansässig waren. Es hat ja eine Konversion stattgefunden im Stadtteil. Das wird wahrscheinlich auch sein, aber gibt es dann auch sowas wie eine Zukunftswerkstatt in dem Zusammenhang?
Ja, das ist sehr spannend, weil uns interessiert natürlich sehr, was die Menschen im Gallus sich vorstellen für ihren Stadtteil in der Zukunft. Und das war auch eine Frage, die wir bei unserem Kickoff gestellt hatten. Ja, was habt ihr denn für Visionen für den Stadtteil? Und da kamen sowohl positive Visionen, da war zum Beispiel, ja, sie wünschen sich mehr Gemeinschaftsgärten, Freizeiträume für Jung und Alt und Chancengleichheit, mehr Bildung, Kultur, dass die lokale Gastronomie floriert und ja, einfach mehr Räume, Freiräume für Kreativität und so weiter. Aber es gab auch ganz viele Befürchtungen und da kann man auch nochmal an das Thema Gentrifizierung anknüpfen, weil im Gallus halt gerade auch viel passiert und die Menschen haben Angst vor einer höheren Leerstandsverdichtung, dass viele verdrängt werden, dass Künstler verdrängt werden, dass die Sozialwohnungen gekürzt werden und dass es keinen Raum mehr gibt für Menschen, die da eigentlich im Moment so ein bisschen ihre Heimat haben und auch so ihre Nische gefunden haben. Weil das Gallus ist dadurch, dass es so ein bisschen so eine Extraposition in der Stadt hat, doch auch ein Schutzraum für viele, also auch für Asylsuchende zum Beispiel. Mhm. Es gibt dort viele Einrichtungen für Flüchtlinge und die fühlen sich da sehr wohl. Mhm. Beispielsweise, die Leute haben auch Angst davor, dass die Schere zwischen Arm und Reich größer wird. Ja. Aber es,
gut, ja. Also mit dem ehemaligen Güterbahnhof ist ja da auch ein sozusagen eine Erweiterung im Gallus entstanden,
ja,
die also das ganze gewachsene soziale Gefüge sprengen wird oder sprengt, schon dabei ist zu sprengen.
Ja, obwohl ich auch irgendwie den Eindruck hatte, dass es natürlich gibt es Tendenzen, die sagen, oh je, ihr gehört irgendwie erstmal nicht so dazu. Aber andererseits hatte ich eher das Gefühl, dass da auch eine starke Willkommenstradition im Gallus herrscht. Also die Menschen aus dem Europaviertel, da waren noch einige beim Kickoff da. Also da hatte ich das Gefühl, es geht eher darum, um Kommunikation und Austausch und auch um eine Zusammenarbeit. Also man will eher so zusammenwachsen. Zumindest bei den Leuten, die da waren, hatte ich den Eindruck. Natürlich kann man nicht für den ganzen Stadtteil sprechen. Mhm. Ist ja klar. Aber
ja, jetzt wollte ich noch einmal dich bitten, die Perspektive vom Historischen Museum vielleicht noch mal ein bisschen, also diese historische Perspektive, weil das Historische Museum macht ja da mit dem Stadtlabor einen Versuch, in den öffentlichen Raum vorzustoßen als Museum und sozusagen diesen musealen Rahmen, also nicht aufzugeben, aber es verlässt ihn.
Zu erweitern,
ja, genau.
Ja, also der museale Rahmen wird quasi um das Expertenwissen der Menschen in der Stadt erweitert. Also die Menschen sollen die Möglichkeit haben, mitzusprechen. Also Partizipation ist einfach ein großes Stichwort, ne, mitzusprechen und sich dadurch auch verbunden fühlen mit dem Historischen Museum. Und das Historische Museum plant ja auch für die Neukonzeption, dass es einen großen partizipativen Bereich geben wird, also Frankfurt jetzt, Frankfurt heute,
ja,
wird dort abgebildet sein und dort wird es zum Beispiel auch ein interaktives Stadtmodell geben, wo jeder einspeisen kann, Beiträge einspeisen kann, Projekte künstlerischer Art oder Lieblingsorte und so weiter und so fort. Und ich glaube, das Stadtlabor unterwegs ist auch so ein bisschen eine Vorbereitung dafür. Also das Stadtlabor unterwegs wird dort auch vertreten sein und dann kann es sogar sein, dass es auch in anderen Formaten stattfinden wird. Also dass auch mal im Haus eine Ausstellung stattfinden wird zum Stadtlabor. Mhm. Und ich glaube, das Historische Museum will damit so ein bisschen die Pforten öffnen, auch für die Stadtbevölkerung und auch für deren Wissen und Anliegen.
Ja. Wie wird es denn sein? Verschwinden dann die Exponate und die schönen Schildchen an diesen vermeintlichen Bushaltestellen, von denen ich vorhin gesprochen habe, im Archiv? Oder werden die auch noch eine Rolle spielen
im
Museumsbetrieb?
Wir können natürlich, also man muss sich schon vorstellen, so ein Museum hat ja ein riesen Konvolut, ein riesen Depot, riesige Sammlung. Man kann nicht alles zeigen. Und die Stadtlabor-Ausstellungen sind schon eher temporäre Ausstellungen. Man kann nicht alles aufheben. Aber es werden Dokumentationen dort sein von den Stadtlaboren, die im Außenraum stattgefunden haben. Die werden zu sehen sein, jetzt mit den Schildern konkret. Die werden sicherlich auch einige der Stadtlaborantinnen haben wollen, also mitnehmen, so wieder in den persönlichen Besitz übergehen quasi. Ja, und letztendlich wird es auch einfach neue Formen geben. Also in der Zukunft kann es sein, dass das Stadtlabor auch nochmal einen Aufruf macht. Wir sammeln jetzt zu dem Thema Sport oder ich weiß nicht, irgendein Thema. Sammeln wir jetzt Objekte? Also ich denke, das ist, ja.
Das zeigt halt, dass das Stadtlabor jetzt nicht etwas ist, was eine Zielvorgabe hat, sondern dass es etwas ist, was bewusst so gehalten ist, dass es auch im Fluss bleibt.
Genau.
Also nicht im Mar, sondern ja, dass es fließend ist und die Möglichkeit gegeben wird, also das Gefühl für Geschichte und Historie und auch den eigenen Anteil an Geschichte und an historischen Ereignissen für uns alle sichtbar, greifbar zu machen. Und das ist eine sehr spannende Sache und ich denke, für Frankfurt ist das auch eine Bereicherung, auch für die Bürger dieser Stadt.
Ja, und ich meine, Sie müssen sich vorstellen, jemand, der schon seit 40 Jahren im Gallus lebt, der weiß natürlich sehr viel über die Geschichte des Stadtteils. Ja, ja. Der hat wahrscheinlich auch viel zu erzählen, hat vielleicht auch Bilder von damals gesammelt oder Objekte. Und das ist für uns natürlich auch sehr interessant. Also das dann auch auszustellen aus erster Hand quasi. Also das ist schon...
Es ist auch ein Punkt, der die Stadt wachsen lässt, jetzt nicht im räumlichen Sinne, sondern die Frankfurt hat ja so ein bisschen auch das Problem, dass dieses städtische eher in den Stadtteilen stattfindet. Und durch so ein Stadtlabor unterwegs lernt man dann auch was über den Nachbarstadtteil oder die Bornheimer werden vielleicht was über das Gallus lernen und umgekehrt oder wie auch immer. Oder jetzt hier über das Ostend haben viele etwas erfahren. Und das lässt die Menschen auch sicherlich eher ein bisschen zusammenrücken in der Stadt und sich auch städtischer fühlen, großstädtischer.
Oh. Teilweise, also dem Ostend zum Beispiel, ging es so ein bisschen auch um eine Imageveränderung, weil das hatte ein sehr schlechtes Image. Und das hat sich irgendwie durch das Stadtlabor auch nochmal gezeigt, dass dort so viele unterschiedliche Menschen leben und Interessen bestehen und dass es ein sehr lebendiger und bunter Stadtteil ist. Andere Stadtteile haben den Wunsch nach mehr Vernetzung, wie zum Beispiel Ginnheim, wo irgendwie klar war, da leben einfach viele verschiedene Menschen nebeneinander und die dann alle zusammenzubringen in einem Projekt ist auch sehr belebend für einen Stadtteil.
Ja, also ein interessantes Projekt, das wir einfach auch, denke ich, in der Zukunft immer mal wieder ins Blickfeld rücken werden. Jetzt geht es also weiter mit dem Gallus und alle, die aus dem Gallus uns zuhören, das Projekt ist noch nicht abgeschlossen. Es gibt noch Möglichkeiten für die Mitarbeit. Vielleicht kannst du noch mal die Termine sagen.
Genau, also der nächste Termin, zu dem alle herzlich eingeladen sind, Ideenreich Gallus, der zweite Workshop vom Stadtlabor unterwegs im Gallus, 27. September, 14 bis 18 Uhr in der Stadtteilinitiative Koblenzer Straße. Wenn Sie sich anmelden möchten, dann bitte bei uns. Sie können auf dem Blog nachschauen, gallus.stadtlabor-unterwegs.de und uns dann kontaktieren. Genau, und sich anmelden. Das wäre toll, damit wir so ein bisschen einen Überblick haben, wer kommen möchte.
Ja.
Und, ja.
Gut, bei uns im Studio ist noch Pune Henning. Sie ist Stipendiatin, Museumsstipendiatin am Historischen Museum hier in Frankfurt und sie betreut das Projekt Stadtlabor unterwegs im Gallus. Vielen herzlichen Dank, dass du hier warst und wir jetzt nochmal kurz Musik und werden da auch thematisch in eine ganz andere Richtung gehen. Das werdet ihr gleich selber hören und melden uns dann nach der Musik nochmal hier am Mikrofon zurück. Luft holen. Das war HG Ich T mit dem tollen Lied. Wie heißt das?
Die brennende Kinderjacke.
Die brennende Kinderjacke. Ja, experimentell und mal was ganz anderes. Wer das Museumsuferfest verfolgt hat an seinem Radiogerät, der hat mitbekommen, dass wir in der letzten Zeit, um genau zu sein, am Museumsuferfest da ein paar Titel gespielt haben und ja, die brennende Kinderjacke war auch etwas, das mich interessiert hat. Heute nochmal zu spielen. Gut, hier geht es gleich um 17 Uhr weiter mit der Sendung Virusmusik und zwar mit Hörnerf. Und der liebe Kollege Ben ist auch schon eingetroffen und wird dann auch gleich um 17 Uhr das Studio hier übernehmen. Und zwar freundlich, in einer freundlichen Übernahme. Und ich wollte aber jetzt noch auf was anderes hinweisen. Ihr wisst ja, dass wir seit einiger Zeit immer wieder zu dem Themenkomplex zurückkommen, um die Ereignisse um den Tod von Uri Jalloh. Und Uri Jalloh, ihr erinnert euch, das ist der Mann, der in Dessau im Polizeigewahrsam an Händen und Füßen gefesselt sich angeblich in seiner Zelle angezündet haben soll und dabei ums Leben gekommen ist. Und da sollte letzte Woche Freitag die Urteilsverkündung stattfinden. Jetzt muss ich mal hier hinter mich greifen. Denn die wichtigen Zettel lagen hinter mir. Und der Bundesgerichtshof hat also letzte Woche gesagt, sie haben noch Erörterungsbedarf und müssen darüber nochmal sprechen. Es ist ein Revisionsverfahren und da geht es um die Verurteilung des damaligen Polizisten, der die Aufsicht über den Gefangenentrakt hatte und der dem da Nachlässigkeit vorgeworfen wurde. Und der wurde zu 10.800 Euro Geldstrafe verurteilt. Und gegen dieses Urteil wurde von der Initiative Uri Jalloh Revision eingelegt. Das Uri Jalloh ist 2005 in Dessau ums Leben gekommen und wir schreiben jetzt das Jahr 2014. Also das ganze Verfahren geht schon seit 9 Jahren. Mittlerweile ist Uri Jallohs Mutter gestorben und Uri Jalloh ist eigentlich durch die Initiative Uri Jalloh dieser Sachverhalt ist am Leben geblieben beziehungsweise in der Öffentlichkeit geblieben, weil die Leute nicht nachlassen. Es gab immer wieder Unterstützerdemos. Wir haben auch in den letzten Jahren immer wieder darüber berichtet. Und jetzt ist es so, dass der Bruder von Uri Jalloh gerne nach Deutschland kommen möchte, um dem Revisionsurteil wenigstens als einer der Familienangehörigen noch beiwohnen zu können. Und aus diesem Anlass hat die Initiative in Gedenken an Uri Jalloh einen Spendenaufruf verfasst, weil es geht nämlich darum, die Kosten für Uri Jallohs Bruder, das ist der, Moment, wo steht der Name? Jetzt finde ich ihn gerade nicht. So ist das, wenn man keinen Textmarker zur Hand hatte. Jedenfalls, Uri Jallohs Bruder möchte gerne einreisen, hat aber zum letzten Flug, den er gebucht hatte und das Ticket auch in der Hand hatte, noch nicht die Einreiseerlaubnis von der deutschen Botschaft Gesandtschaft gehabt. Und ist das Problem jetzt, dass also es muss ein neues Ticket gekauft werden. Jetzt hat er mittlerweile das Visa bekommen und sein Name ist Mamadou Saliou Diallo und er möchte gerne als einer der Angehörigen an dem Prozess teilnehmen. Jetzt ist aber das Problem, dass ein neues Ticket gekauft werden muss und dieses Ticket darum soll bezahlt werden. Und zum anderen ist es so, dass es also verschiedene Unterstützer gibt, die nach Karlsruhe anreisen möchten mit dem Bus und auch dafür werden 3.000 Euro noch gebraucht. Und da gibt es also eine von der Initiative in Gedenken an Uri Jalloh e.V. gibt es bei der Bank für Sozialwirtschaft ein Konto und ich sage einfach mal die Nummer, aber ihr könnt das auch auf der Internetseite von der Initiative finden. Ihr gebt einfach ein, Initiative in Gedenken an Uri Jalloh und e.V. und dann werdet ihr zu denen auf die Seite geleitet und dort bekommt ihr auch die Kontonummer. Ich sage sie aber trotzdem mal und ich bedauere, dass wir die neuen BICs und IBANs haben. Es ist katastrophal, aber ich sage die BIC BFSWDE33BER und die IBAN ist DE 49100205000012336000. Ja, und ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass ich das nicht nochmal wiederhole. Also, ihr könnt euch gerne auf der Seite schlau machen. Wenn ihr was beitragen möchtet und jede Spende, hier steht nochmal, jede Spende ist dringend gebraucht und ob 10, 50, 100 oder 500 Euro, jeder Betrag ist willkommen. Und morgen ist dann die Urteilsverkündung in Karlsruhe und wir werden sehen, was dabei rauskommt. Und letztendlich ist aber immer noch nicht die Umstände geklärt, wie es zum Tod von Uri Jalloh gekommen ist. Deswegen ist auch da die Spende wichtig, weil die Initiative ein eigenes Brandgutachten in Auftrag gegeben hat und auch das kostet Geld. Also schaut einfach nochmal auf der, gebt in eure die Suchmaschine eures Vertrauens ein, Initiative in Gedenken an Uri Jalloh e.V. und dann werdet ihr auf die entsprechenden Links kommen. Und ansonsten möchte ich euch einladen, zukünftig auch weiter beim ABS-Magazin zuzuhören. Vielleicht werden wir dann auch schon nächste Woche das kommentieren oder mit dem Unterstützerkreis nochmal ein Gespräch zu dem Urteil, das morgen gefällt wird, führen können. Und mir bleibt jetzt nur noch übrig, mich beim Erik zu bedanken.
Ja, bitte.
Vielen Dank, Erik. Und dich noch einmal ganz kurz um die Rezitation unseres neuen Radio X-Slogans, der am Museumsuferfest entworfen wurde, zu bitten.
Also der Radio X-Slogan, ja. Ich bin der Sender, dein Radio. Du sollst nicht haben andere Radios neben mir.